Nun, es wird die Geschichte erzählt von einem berühmten Geigenspieler, der einst ein Konzert geben wollte auf einer 1000-Dollar-Geige. Und natürlich, so das verkündigt wurde in der Stadt und bekannt wurde, wollte natürlich jeder dieses Konzert hören, auf keinen Fall dieses Konzert verpassen. Und so kam der Tag, als das Konzert stattfand, die Halle war bis zum Bersten gefüllt und jeder war gespannt, wie sich das wohl anhören würde, eine solche 1000-Dollar-Geige oder 1000-Euro-Geige für unsere Kultur hier. Und so begann der Musiker zu spielen, wunderbar, wundervolle Melodien, es klang einfach himmlisch, wie wir das vielleicht heute ausdrücken würden. Aber plötzlich mitten im Konzert nahm der Geiger diese Geige und zerschmetterte sie auf der Bühne. So wie das manchmal bei den Rockkonzerten der Fall ist, ist das ja nicht sehr üblich bei den klassischen Konzerten. Natürlich war jeder geschockt, dass er diese Geige einfach auf der Bühne zerschmettert. Und zugleich kommt der Manager des Konzerts auf die Bühne und erklärt und beruhigt das Volk und sagt, der Künstler hat bis jetzt nur auf einer 20-Dollar-Geige gespielt. Und er wird jetzt mit der 1000-Dollar-Geige weitermachen. Und so hat er die echte 1000-Dollar-Geige genommen und weitergespielt. Und die wenigsten hörten einen Unterschied. Nun, der Musiker wollte ganz deutlich machen, dass die wohlklingende Qualität der Musik nicht in erster Linie von dem Instrument abhängt. Teilweise ist das schon auch so, das weiß ich. Aber es hängt vor allem von dem Künstler selber ab, dem Meister. In des Meisters Hand kann selbst ein einfaches, günstiges Instrument sehr, sehr gut klingen. Nun, so ist es auch mit uns Christen. Ist es nicht so? Die wenigsten sind 1000-Dollar-Geigen. Ich meine, ich würde eher sagen, wir sind Plastikflöten aus dem Aldi und irgendwie sowas in die Richtung. Wir sind keine Weisen, wir sind keine Angesehen, wir sind einfache Leute. Aber in des Meisters Hand kann auch diese billige Plastikflöte wundervolle Klänge bringen, gut klingen. Es braucht manchmal ein bisschen Arbeit an dem Instrument. Das haben wir auch schon festgestellt. Der Herr arbeitet an uns, er muss uns schleifen, bearbeiten, damit wir noch ein bisschen besser klingen. Aber es ist des Meisters Hand, das die Ehre bekommt. Es ist der Meister selber, der Künstler selber, der die Ehre verdient und nicht das Werkzeug. Nun, die Christen in Korinth verstanden das offenbar nicht. Sie verehrten die Geige anstatt den Künstler. Sie verehrten das Werkzeug anstatt den Meister, der durch das Werkzeug wirkte. Und wir haben diese Problematik schon jetzt x-mal angeschaut. Das ist der Kontext, in den der Korintherbrief, der erste Korintherbrief hineingeschrieben wird. Es ist ein Brief, der christliche Anwendungen auf eine Gemeinde bringt. Praktische christliche Anwendungen, Korrektur einer Gemeinde, die völlig verweltlicht ist, die sich völlig dem Zeitgeist hingegeben hat, die den Philosophen der Zeit anhing. Und ihr wisst, es gab Wettkämpfe in Rhetorik, wer besser seine Philosophie präsentieren konnte, wer sie irgendwie besser verkaufen oder an den Mann bringen konnte, der war der King, der König, der Meister und er wurde verehrt und auf ein Podest gehoben, verehrt und gefeiert wie vielleicht heutige Rock- und Popstars. Das waren damals die Rock- und Popstars, waren Philosophen, Redner. So wie heute andere Leute oder große Sportler und Künstler verehrt werden. Und deshalb, weil die Korinther sich davon anstecken ließen, gab es hier einen Personenkult in dieser Gemeinde, offenbar um Paulus, den Gründer, und auch Apollos, der den Dienst weitergeführt hat später. Und es gab Parteiungen, gab es sogar noch eine Petrus-Partei, dann gab es doch noch eine Christus-Partei. Man irgendwie dachte, ja, es ist nur Christus, wir brauchen die Apostel gar nicht. Das waren so Puristen wahrscheinlich irgendwie. Und so gab es Streitereien, es gab keine Einheit und Paulus muss sie zurückrufen zu dieser Einheit. Und diese Einheit, die finden wir nur im Evangelium. Im einfachen, simplen, klaren Evangelium, so wie es die Schrift offenbart. Und so macht Paulus die Korinther aufmerksam, dass Gott nicht viel hält von menschlicher Weisheit. Er muss sie darauf hinweisen, dass sie einer weltlichen Philosophie aufgesessen sind und sich jetzt damit aufblähen, mit ihrer Erkenntnis, mit ihrem Wissen, vielleicht sogar mit ihren Gaben. Das werden wir später dann noch sehen. Paulus muss auch den Gebrauch der Gaben korrigieren. Auch damit blähten sie sich auf. Und Paulus als Vater, als geistlicher Vater, der diese Gemeinde gegründet hat, will seine geistlichen Kinder hier zur Vernunft bringen und zurückrufen zur Einheit in dem Evangelium. Und so ist es auch bei uns heute. Unsere Einheit haben wir nicht, weil wir alle dieselben Hobbys haben oder dieselben Geschmäcker oder denselben Stil oder was auch immer. Es gibt nur einen Grund, warum wir Einheit haben können. Das ist, wir glauben an denselben Gott. Wir glauben dieselbe Botschaft. Christus ist die einzige Weisheit. Es gibt keine Weisheit außerhalb von Christus. In Kapitel 1 macht er das deutlich, in Vers 30. Da sagt er, durch ihn aber seid ihr in Christus, der von uns oder von Gott gemacht worden ist zur Weisheit. Und diese Weisheit besteht in Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wir sehen schon hier einen praktischen Aspekt der Weisheit. Weisheit ist nicht einfach nur viel Wissen, sondern es ist auch die Umsetzung dieses Wissens. Es ist auch das praktische Umsetzen von dem, was ich weiß oder erkannt habe. Und das ist genau das, was Paulus vor allem auch kritisiert an den Korinthern. Ihr habt so viel Erkenntnis, ihr habt so viel Wissen, Riesenköpfe habt ihr, aber ihr praktiziert es nicht und deshalb seid ihr fleischlich, ihr seid wie kleine Kinder, die sich streiten. Das sagt er in Kapitel 3, ihr seid Unmündige in Christus. Ihr seht die Gefahr, wir können viel Wissen haben, aber wir können trotzdem total fleischlich sein, wenn wir dieses Wissen nicht praktizieren. Und wenn wir das nicht verstehen, dass die Weisheit nur von Gott kommt und nicht von mir, dass ich mich selber nicht rühmen kann, irgendwelche Talente oder Gaben oder was auch immer, dann wird der Dienst umsonst sein. Das macht er deutlich in Kapitel 3, wo er von dem Endgericht, dem Preisgericht spricht. Und er sagt, ihr habt den Dienst nicht richtig verstanden. Wir sind nur Diener, wir sind keine Stars. Wir sind in Kapitel 3, Vers 5, wir sind nur Diener. Wir sind nur Werkzeuge, durch die ihr gläubig geworden seid. Ich habe gepflanzt und Apollos hat begossen. Wir sind nur einfache Feldarbeiter. Plastikflöten eben. Keine Besonderheit. Wir sind nur Werkzeuge, die benutzt werden von Gott. Für euer Bestes, zu eurem Guten. Und wir werden unseren Lohn von Gott empfangen, nicht von euch. Ihr seid nicht diejenigen, die uns beurteilen hier. Sondern der Herr, und das sehen wir dann auch in Kapitel 4, wird unsere Treue und unsere Motive beurteilen. Das ist das Gericht, das ist das Preisgericht. Und das ist diese eschatologische Perspektive, diese Perspektive auf das Ende. Das Ende zählt. Was zählt am Ende? Was wird am Ende übrig bleiben von eurem Getue hier? Von euren Streitereien? Von eurer menschlichen Weisheit? Die Antwort ist, nichts wird davon übrig bleiben. Das Einzige, was zählen wird, ist, wart ihr treu gegenüber dem, was Gott euch beauftragt hat zu tun? Wart ihr treu? Habt ihr den Zweck erfüllt, zu dem Gott euch erlöst hat, nicht irgendwelche Dinge hinzugefügt hat? Und deshalb ermahnt er sie dann auch und sagt, geht nicht über das hinaus, was geschrieben steht, was geoffenbart wurde in der Schrift, im Alten Testament. Wir haben das angeschaut. Paulus benutzt das Alte Testament, um zu zeigen, all diese Dinge sind bereits offenbar und werden euch jetzt ein für alle Mal durch die Apostel geoffenbart. Und danach kommt nichts mehr hinzu. Und wenn ihr das wählt, wenn ihr diesen Ansatz wählt, wenn ihr alleine bei dem bleibt, was durch die Apostel geoffenbart wurde, allein was heute, was wir in der Schrift haben, dann werden wir Narren sein. Narren um Christi willen. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir hinzufügen, dann sind wir auch Narren. Narren in den Augen Gottes. Und so können wir wählen, und das haben wir letztes Mal angefangen zu betrachten im Kapitel 4, die Verse 6 bis 13, diese drei Punkte, diese drei Aspekte, Christen und andere Narren. Wir haben die Wahl in Vers 6. Das war das Erste. Wir haben die Wahl. Paulus ermahnt die Korinther anhand seines und des Apollos Beispiel und Vorbild. Anhand der Bilder, der Illustration, die er gibt, Feldarbeiter, Bauern, einfache Leute, Diener. Das nachzuahmen. Das ist ein Beispiel, das ich und Apollos euch gegeben habe, damit ihr seht, wir sind keine Superphilosophen, die miteinander im Kampf stehen, im Wettstreit sind. Wir wollen keine Apollos und keine Paulus-Partei. Wir wollen eure Verehrung nicht. Wir suchen euren Applaus nicht. Wir wollen, dass ihr Gott allein die Ehre gebt. Und so wählt. Wählt, bleibt bei dem, was die Schrift sagt. Geht nicht darüber hinaus. Ich erinnere euch daran. Ihr wisst, ich habe euch das immer schon gesagt. Paulus war 1,5 Jahre da, er hat sie gelehrt, er hat ihnen diese Dinge aufgezeigt. sollte eigentlich nichts Neues sein für sie. Und sie waren nur da, um der Gemeinde zu dienen. Wir sind nur Werkzeuge. Ihr verehrt uns fälschlicherweise. Gott verwirft menschliche Weisheit und das macht die Schrift deutlich. Die Zitate in Kapitel 1, Vers 19, Kapitel 1, Vers 31, Kapitel 2, Vers 9 und so weiter zeigen uns das. Paulus macht deutlich, die Schrift lehrt, menschliche Weisheit zählt in Gottes Augen nichts. Gar nichts. Gott hält nichts davon. Die Weisheit wird euch geschenkt. Alles, was ihr habt und seid und wisst, habt ihr empfangen. Und das ist das, was er dann in den Versen 7 bis 8 deutlich macht im Kapitel 4. Denn wer gibt dir einen Vorzug? Was besitzt du, was du nicht empfangen hast? Tu doch nicht so, als hättest du dir das selber erarbeitet. Du hast keine Ahnung gehabt. Du warst blind. Du warst ohne Gott. Du warst verloren in dieser Welt. Gott hat dir das alles geschenkt. Es ist nur ein Geschenk. Du bist nicht aus eigener Kraft weise geworden. Das ist ein Geschenk Gottes. Und dann bläht euch bitte nicht auf, als hättet ihr euch das selber erarbeitet und nicht empfangen. Sie waren blind für ihre eigene Abhängigkeit von Gott. Sie dachten, sie seien angekommen in ihrem eigenen kleinen Millennium. Könnt ihr euch erinnern an die überrealisierte Eschatologie, diese Endzeitlehre, dass sie glauben, wir sind jetzt schon die großen Könige hier, wir regieren schon über unsere Umstände, so wie die Stoiker, was der Stoiker ihr Ziel war, die Umstände zu regieren und nicht mehr beeinflusst zu werden von der Welt. Ja, so wie vielleicht einige Esoteriker heute auch glauben, alle Materie ist nur Illusion, ich kann durch die Wand laufen, das geht, wenn ich nur genug Glauben habe. So ähnlich, so eine komische Vorstellung hatten die und ja, wir sind jetzt schon, und Paulus ist richtig sarkastisch, er sagt, ihr seid schon satt geworden, wie gemästete Tiere von eurer eigenen Weisheit. Ihr plustert euch gegeneinander auf hier und streitet und neidet und das bringt überhaupt nichts. Und ihr vergesst dabei überhaupt, warum es überhaupt geht, nämlich um das Evangelium, um die Liebe, um das einander dienen. Und deshalb, es fällt euch dann auch auf im Korintherbrief, das Thema Erbauen kommt immer wieder. Es geht nicht darum, uns selber darzustellen, sondern den anderen zu erbauen. Es ist alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles, sagt Paulus. Und die Liebe erbaut, dient dem anderen. Kümmert sich nicht um meinen Status, um meinen Wert, um meinen Selbstwert, ja, wenn man das heute hört, um diese Dinge. Kümmert sie sich nicht. Die Liebe kümmert sich um andere. Und so musste er das ihnen beibringen, sagen, ihr gehört jetzt zu den anderen Narren, wenn ihr hinzufügt zur Schrift. Eure eigene Endzeitlehre, eure eigenen Ideen, eure eigenen Weisheiten. Und auf diese Dinge achtet und geistig stolz werdet. Ich rufe euch zurück zur Buße, weg von dieser Weltlichkeit, von diesem Anpassen an diese Philosophien eurer Umgebung und diesen Hinzufügen zur Schrift zurück. Zum einfachen Evangelium. Zurück dazu, Narren um Christi willen zu sein. Und das ist der dritte Punkt, wenn wir heute jetzt anschauen. Wie werden wir denn Narren um Christi willen? Oder wie können wir das sehen, dass wir tatsächlich so leben? Lass uns doch mal den Text lesen, Kapitel 4, im Korintherbrief, Verse 6 bis 13. Ich lese es nochmal, einfach um des Kontexts willen, dass wir den Zusammenhang haben hier. Er schreibt, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir einen Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr aber klug in Christus, wir schwach. Ihr aber stark, ihr in Ehren, wir verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen, haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, dann segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Wir haben letztes Mal gesehen, die Gefahr der Weltlichkeit, der Selbstgenügsamkeit. Und Paulus gibt uns jetzt hier das Gegenmittel. Das Gegenmittel ist, werde ein Narr um Christi willen. Geh zurück zum einfachen Evangelium. Lebe das, was Jesus gelebt hat. Lebe das, was die Apostel uns vorgelebt haben. Paulus sagt später auch in Kapitel 4, in Vers 16, werdet meine Nachahmer. Okay, sagt er. Und in Kapitel 11 sagt er, werdet meine Nachahmer, so wie ich Christus nachahme. Also es geht darum, dass wir diese Handlungen des Paulus als Vorbild nehmen für uns anwenden. Und wie werden wir Narren um Christi willen? Nun, wir hören auf, um die Gunst der Welt zu buhlen, um akzeptiert zu sein, um intellektuell anerkannt zu werden vielleicht. Oder dass die Leute denken, ja, die Christen, das ist schon, der christliche Glauben ist schon sehr vernünftig. Ja, das hört sich, es lässt sich auch vereinbaren mit der Evolutionstheorie. Das bringt man schon irgendwie zusammen. Das passt in unser postmodernes Denken. Nein! Sind wir bereit, einen Preis zu bezahlen, ist die Frage. Anerkannt zu werden unter den Gelehrten ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, die Einfachheit und die Klarheit des Evangeliums rauszubringen und dann halt in Kauf zu nehmen, als Narren gesehen zu werden. Und Paulus macht hier mindestens drei Zustände deutlich, zu denen wir bereit sein sollten. Und das ist genau das, was ich so herausfordernd finde hier, wie er das beschreibt. Und das ist eine Bereitschaft, er sagt dann eben, ahmt mich nach. Das heißt, das gilt hier für jeden Jünger Jesu. Das ist nicht einfach so, dass Paulus jetzt speziell hier ist. Ja, das ist halt ein Apostel und er hat halt eine besondere Aufgabe, das ist wahr. Aber wir sehen, wenn wir die ganze Schrift betrachten, Jesus hat es auch gelehrt. Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 14 zu allen Jüngern, zu jedem, der ihm nachfolgen will, er soll sich hinsetzen und soll die Kosten überschlagen. Er soll sich überlegen, ob das wirklich das ist, was er will. Ob das wirklich das ist, was du willst. Zu leiden, verfolgt zu werden, das ist die Sache. Man sei nicht würdig, wenn man die Hand an den Pflug legt und dann doch zurückschaut. Bist du wirklich bereit, alles zu geben? Alles? Dein Leben? Alles? Alles für Christus? Das ist Lukas 9, 62. Oder man soll bereit sein, allem zu entsagen. Lukas 14, 33. Was heißt das? Allem. Nichts zurückzubehalten. Ich muss bereit sein, alles auf den Altar zu legen und Christus zu opfern in meinem Leben. Das ist eine Überlegung wert, dass ich sage, bevor ich mich entscheide, Christus nachzufolgen, bevor ich sozusagen die Segnungen haben will, ja, Vergebung der Sünden, ewigen Himmel, all diese schönen Sachen, muss ich mir überlegen, was wird es mich kosten? Wie das jemand mal gesagt hat, die Erlösung ist umsonst. Ich muss keine Werke tun, um erlöst zu werden. Durch den Glauben allein werden wir gerettet. Aber dann die Nachfolge, die kostet uns alles. Die kostet uns alles. Und dazu ruft Christus auf. Er sagt, folge mir nach. Und Paulus sagt auch, folge mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Ahme mich nach. Mimetes, das ist ein griechischer Ausdruck, der kommt von Mimik. Ahme das nach, was ich tue. Handle genauso, wie ich handle. Rede so, wie ich rede und so weiter und so fort. Christus fordert uns hier auf. Man soll bereit sein zu sterben für ihn, heißt es in Matthäus 10, 39. Warum ist das so? Nun, Jesus gibt uns auch die Antwort in Matthäus 16, 26, sagt er, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Und das ist das ewige Leben hier. Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Was hilft es, wenn du alles hier hast, alles, was du dir wünschst, und du wirst am Ende trotzdem in der Hölle enden? Nichts, gar nichts nützt es. Null. Und darum geht es hier. Es geht um ewiges Leben und um ewigen Tod. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir müssen uns hinsetzen und die Kosten überlegen. Bin ich bereit, in dieser Welt ein Narr zu sein, weil ich das ewige Leben mit Christus dem nachstrebe? Oder ist es mir halt doch wichtiger, anerkannt zu sein, akzeptiert zu sein, umjubelt zu sein in der Welt von meinen Kollegen oder was auch immer, was meine Anfechtungen sind? Es geht um ewiges Leben. Und Paulus sagt, ich ziehe es vor, ein Narr zu sein, verachtet zu sein, um Christi willen. Drei Lebensumstände, in denen du die Bereitschaft haben sollst, ein Narr um Christi willen zu sein. Das ist das Thema. Drei, ich habe es genannt, Lebensumstände. Ja, Lebensumstände, Situationen, die wir geraten können. Es wird nicht für jeden gleich sein von uns. Die Herausforderungen sind nicht gleich für jeden von uns. Aber wir sollen bereit sein grundsätzlich zu diesen Umständen. Es sind drei Dinge. Ich habe es hier unterteilt, in Versen 9 bis 13. Die Bereitschaft, verachtet zu sein, die Bereitschaft zu Entbehrungen und die Bereitschaft zur Feindesliebe. Wenn du ein wahrer Christ bist, dann bist du bereit für diese Lebensumstände. Wie gesagt, wir werden im Moment nicht verfolgt hier. Ja, das ist noch nicht der Fall. Aber es gibt andere Dinge, zu denen wir bereit sein sollen. Verspottet zu werden. Und wir erleben vielleicht auch eine gewisse Form von Verfolgung. Vielleicht Ablehnung. Vielleicht Benachteiligung. Vielleicht Mobbing auf dem Arbeitsplatz, weil du Christ bist. Wohlverstanden, ich spreche hier nicht davon, weil du gesündigt hast. Wenn du Böses tust und deshalb leidest, dann bist du selber schuld. Okay, davon reden wir nicht. Sondern wir reden davon, weil du Christ bist, weil du Christus bekannt hast. Deshalb gemobbt wirst, deshalb Verfolgung leidest. Aber der Punkt hier, den Paulus macht, ist, es kann nicht sein, dass es euch Korinthern so gut geht. Das kann nicht sein. Ihr habt euch angepasst an die Kultur. Das kann nicht sein. Warum leidet ihr nicht? Warum geht es euch nicht mieser und schlechter? Seht ihr mal, was für ein Blödsinn ist dieses Wohlstandsevangelium heute. Wirklich. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Paulus sagt. Paulus zweifelt die Korinther an aufgrund dessen, dass es ihnen gut geht. Das ist genau das Umgekehrte. Seht ihr das? Das ist genau das Gegenteil von dem, was diese Leute heute, diese Verrückten sagen. Dass wir reich werden und Mercedes fahren und was weiß ich, weil wir Christus glauben und einen eigenen Privatjet haben. So ist ein Quatsch. Nee, das ist nicht so. Paulus sagt, hey, was ist los? Euch geht es so gut, uns geht es so schlecht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ihr habt euch irgendwie angepasst hier, der Welt. Und deshalb ist das ein Zeichen, wo du dich selber prüfen kannst, wo ich mich selber prüfen kann, wie konsequent ist meine Nachfolge? Wie konsequent? Wenn ich diese Dinge nicht erlebe in einem gewissen Maß, dann muss ich meine Nachfolge, sogar mein Christsein in Frage stellen. Wenn ich keinen Widerstand erlebe, wenn es mir immer nur gut geht, wenn alle mich cool finden, wenn ich mit keinem Menschen Probleme habe aufgrund meines Glaubens, wie gesagt, nicht, wenn ich irgendwas Dummes mache, sondern aufgrund meines Glaubensbekenntnisses, wenn ich nie Mobbing erlebe, wenn ich nie irgendwas in irgendeiner Form, dann muss ich mich wirklich fragen, stimmt das noch mit mir? Bin ich konsequent? Verkündige ich wirklich Christus? Oder versuche ich das so ein bisschen anzupassen, so ein bisschen abzudämpfen, ja, dass es nicht so anstößig ist? Und dann erlebst du das nicht. Dann erlebst du die Dinge nicht, die Paulus hier uns vorstellt. Und Jesus sagt selber, glückselig seid ihr, wenn ihr was seid? Reich seid, einen Privatjet habt? Nein! Er sagt, seid ihr, wenn sie euch was schmähen, verfolgen, lügnerisch, jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Könntest du lesen, Matthäus 5, Vers 11 steht da, schwarz auf weiß. Auch wenn uns das nicht passt, auch wenn uns das vielleicht herausfordert und beschämt. Aber ähnlich argumentiert Paulus hier in diesem Abschnitt. Und das Erste, was er hier erwähnt, die erste Bereitschaft, die wir haben sollten, ist die Bereitschaft, verachtet zu sein. Das ist Verse 9 bis 10. Ja, es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Und jetzt versteht ihr diesen Text. Das ist Sarkasmus. Ihr sagt, ihr seid in Ehren. Hier stimmt was nicht mit euch. Das kann nicht sein, dass es uns, den Aposteln, so schlecht geht und ihr seid hier irgendwie die Könige schon angekommen in eurem eigenen Millennium, in eurem eigenen kleinen egoistischen Königreich, das ihr euch selber einbildet. Das kann nicht sein. Paulus deutet es hier an. Gott habe sie als die Letzten hingestellt, zur Schau gestellt, als zum Tod Bestimmte. Das sind Todeskandidaten. Er nimmt hier Bezug auf die Feldzüge, die römischen Feldzüge. Wenn Leute gefangen genommen, dann wurden die ganz zuletzt hingestellt und die wurden dann sozusagen mit einer großen Parade herangeführt, um zu demonstrieren, das sind die Leute, die wir gefangen und besiegt haben. Und das waren dann sozusagen zum Tod Bestimmte, weil die wurden dann nämlich zu Gladiatoren, mussten dann um ihr Leben kämpfen. Sie wurden zum Schauspiel. Theatron, das Theater. Wir sind zum Theater geworden für die Welt, sagt Paulus. Wie die Gladiatoren im Amphitheater. Wir haben es heute Morgen gehört, Daniel hat es auch erwähnt. Wir sind Soldaten in Christus. Ja, wir folgen ihm nach. Wir kämpfen einen geistlichen Kampf. Und genauso sind wir Gladiatoren. Habt ihr euch das mal schon überlegt? Dass wir Gladiatoren sind? Dass es ein Überlebenskampf ist, ein geistlicher, was wir machen hier? Und Menschen und Engel sind das Publikum und schauen uns zu. Und die Menschen lachen uns aus, haben ihnen Spaß daran, wenn wir sterben. Das ist das, was Paulus hier beschreibt. Gladiatorenkampf, nichts anderes. Wir sind wie Gladiatoren, die von Gott in die Arena geführt werden, um da zu sterben. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und das ist das, was wir auf uns auch anwenden sollten. Paulus wurde nicht wie die Stoiker haben das teilweise auch gemacht, sich so dargestellt, so heroisch, aber das war dann so, dass sie waren dann immer die Helden ihrer Geschichten. Aber bei Paulus ist es anders. Paulus ist nicht der Held seiner Geschichte, er ist schwach. Er ist schwach und er lebt in der Erniedrigung und das wird zum Schauspiel für die Welt. Und die Welt lacht und sagt, was bist du für ein Narr? Und wisst ihr was, die Korinther hatten genau dasselbe Problem. Die sagen, Paulus, du kannst kein großer Philosoph sein, weil dir geht es so schlecht. Du hast überhaupt kein Ansehen. Du bist überhaupt nicht beliebt. Und deine Rhetorik ist auch nicht so das Wahre. Ja, das ist irgendwie, ja, das kann nicht wirklich sein. Und Paulus sagt, ihr seid Narren. Darum geht's gar nicht. Wir sind Narren, sagt er. Toren, Trottel, Moros ist das Wort hier. Ihr aber klug. Phronimoi ist ein Synonym für Weise. Wir schwach, ihr stark. Und Paulus ist hier, wie gesagt, sehr sarkastisch. Oh, ihr seid so weise, ihr seid so stark. Und ihr merkt nicht mal, dass ihr eigentlich die Narren seid hier in dem Spiel. Denn wenn ihr weise und stark seid in menschlicher Weisheit, seid ihr Toren und Schwächlinge in Gottes Augen. Dasselbe gilt hier auch für in Ehren, aber verachtet oder wir verachtet. Es ist äußerst sarkastisch. Er greift diese Themen, die er bereits behandelt hat, nochmal auf. Weisheit gegenüber Torheit in Kapitel 1, Vers 18 bis 20. Schwachheit gegenüber Stärke in Kapitel 1, Vers 25. Geehrte gegenüber Verachteten in Kapitel 1, Vers 26. Also es ist dieses Schein. Ihr seid scheinbar weise. Ihr seid scheinbar stark in den Augen der Welt. Aber in Gottes Augen seid ihr schwach. Und deshalb rufe ich euch zurück, Narren, Christus, um Christi willen zu werden. Das christliche Paradox. Könnt ihr euch noch erinnern? Werdet töricht, um weise zu sein, heißt es in Kapitel 3. Das ist genau das, was er sagt. Seid treu gegenüber dem Evangelium. Verkündigt das Evangelium treu, ohne Unschweife, direkt. Lebt so, wie es Gott gesagt hat, und ihr werdet diese Dinge erleben. Wir fragen uns auch. Willst du wissen, ob du Jesus konsequent nachfolgst? Frage dich, bist du ein Narr in dieser Welt? Wirst du als Narr behandelt? Erfährst du Widerstand? Erlebst du auch dieses Gladiatoren-Feeling, dass man sich manchmal so wie fühlt, wie so in einem Kampf gegen das eigene Fleisch, gegen die eigene Sünde und auch gegen die Welt, gegen die ganzen Einflüsse und dann gegen vielleicht Menschen, die uns verspotten? Und da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, wie wir dann reagieren sollen, der Feindesliebe. Und wir in Deutschland hier, wir können uns das nicht so vorstellen. Wir kennen diese Dinge nicht. Keiner von uns musste je sein Blut lassen fürs Evangelium. Wir werden noch nicht getötet für unseren Glauben. Und das macht uns so lau und schlaff. Das ist genau das. Wir haben hier in unserer Gesellschaft die Möglichkeit, Christ zu sein, und es kostet dich nichts. Du kannst in die Gemeinde kommen oder in die Kirche gehen. Du kannst deine Bibel in aller Öffentlichkeit mit dir rumtragen. Es gibt keine Verfolgung, es gibt kein Problem. Und das macht uns auch lau und schwach. Ich meine, es gibt diese Geschichte, die ich mal gehört habe in Kommunismus, also in Russland, zu russischen kommunistischen Zeiten. Da war ein Gottesdienst und dann kamen zwei bewaffnete Soldaten rein, platzten rein und haben gefragt so, wer von euch ist alles Christ? Wer glaubt an Gott? Wer nicht an Gott glaubt, kann jetzt noch gehen. Wer an Gott glaubt, bleibt sitzen. Und dann geht irgendwie die Hälfte der Leute geht raus und die Hälfte bleibt sitzen. Und dann haben die Soldaten ihre Waffen abgelegt und gesagt, so, jetzt sind die Heuchler weg, jetzt können wir Gottesdienst feiern. Ja, ich meine, überlegt euch mal, wenn jetzt hier einer reinkommt mit einer Waffe, ein ISIS-Terrorist. Wer ist Christ unter euch? Hält euch die Waffe an den Kopf. Was macht ihr? Was machen wir? Das ist sehr herausfordernd. Ich finde es sehr herausfordernd, darüber nachzudenken. Folgst du Christus wirklich nach? Und jetzt kommt es runter in unseren Alltag. Ja, jetzt gehen wir mal weg von der Extremsituation. Wenn wir dafür bereit sein sollen, wie sieht es denn mit anderen Dingen aus? Bin ich bereit, Verspottung auf, oder habe ich Angst? Was denkt der andere? Wenn ich jetzt das Evangelium verkündige, was wird der Arbeitskollege jetzt von mir denken? Sind wir ehrlich? Wir denken manchmal so. Und da sind wir Narren. Da sind wir Narren in Gottes Augen. Und wir sollen lernen, Narren um Christi willen zu sein. Narren in den Augen der Ungläubigen. Wie konsequent folgst du nach? Oder bist du nur ein Kirchgänger, der eben nur am Sonntag hier auftaucht und dann wieder untertaucht? Ein U-Boot-Christ, der nur auftaucht, untertaucht. Und sonst hört man nichts von dir in der Welt. Kein Zeugnis, keine Verkündigung, nichts. Bist du bereit, die Nummer 2 zu sein? Was? Die Nummer 2443, der Letzte. Paulus sagt hier, wir sind die Letzten. Bist du bereit, der Letzte zu sein? Bist du bereit, ausgegrenzt zu werden, verachtet zu werden? Das ist das, was Paulus hier erlebt und sagt, jeder Nachfolger Christi wird es erleben, sagt Jesus selbst. Nun, das ist das Erste. Das Zweite, was er hier beschreibt von seinem Dienst, ist die Bereitschaft zu Entbehrungen. Das ist noch viel herausfordernder für uns. Für uns materialistisch geprägte Westeuropäer ist das sehr, sehr herausfordernd. Kapitel 4, Vers 11 heißt es, bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße. Wir wissen nicht mal, was das ist. Wir kennen das gar nicht. Werden geschlagen. Wisst ihr, was das ist? Seid ihr schon mal geschlagen worden? Vielleicht einige, weiß es nicht. Aber um des Glaubens willen? Haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit uns in eine. Eigentlich muss ich diesen Text gar nicht groß auslegen, er spricht für sich selbst. Spricht für sich selbst, oder? Und Paulus sagt, Hunger, Durst. Im Griechischen heißt das Hunger, Durst. Ja, das ist dasselbe. Hunger haben, nichts zu essen, nichts zu trinken. Kennen wir nicht. Außer wenn wir abnehmen wollen, ja, Diäten machen und so. Dann kennen wir das Feeling. Aber das ist nicht das, was Paulus hier meint, okay? Blöße. Schlecht gekleidet sein, heißt das wörtlich. Eben keine richtigen Kleider haben, um sich anzuziehen. Ich meine, jeder von uns hat einen halben Modeshop zu Hause im Schrank, ja, ein Modehaus, verglichen zu dem, was andere Leute haben auf dieser Welt. Wir kennen das auch nicht. Wir werden geschlagen. Kolafizometha, wir werden geschlagen. Mit Fäusten gehauen, heißt das wörtlich. Wir haben keine Bleibe. Obdachlos. Die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das ist die beständige Erfahrung des Missionars in der Zeit. Und ich saß da, als ich diese Predigt vorbereite, in meinem Coffeeshop mit meinem Cappuccino und meinem iPad und denke, ich bin auch getroffen. Die waren manchmal monatelang, tagelang unterwegs, da gab es keine Autobahn wie heute. Der Körper war voller Parasiten und das Essen war nicht gut. Das Essen wurde teilweise dreckig und man musste ja, deshalb hat der Timotheus so gesagt, trink etwas Wein, nicht nur Wasser zur Desinfektion. Paulus musste hart für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Er arbeitet mühsam, kopiao, ein Verb, das eigentlich arbeiten bis zu dem Punkt der Erschöpfung beschreibt. Bis du sozusagen fast tot umfällst, musste er arbeiten mit seinen Händen, was wiederum für die Kultur damals der Griechen absolut ein Problem war, ein sozusagen ein Reibungspunkt, weil die Griechen haben gesagt, also die Handarbeit, das ist etwas für die untersten Sklaven, das mache ich nicht. Ich bin ein Philosoph, ich bin ein Denker, ich arbeite nur mit meinem Kopf. Übrigens ist das heutige Denken auch so, dass das Handwerk eher verachtet wird und das Intellektuelle eher hoch. Das ist griechisches Denken, Prinzip. Ist auch heute noch vielfach so. Aber hier in der Kultur war es extrem. Also Paulus arbeitet mit seinen Händen. Das war wiederum ein Punkt, wo die Leute dann sagen, Paulus kann kein großer Philosoph sein, der arbeitet ja als Zeltmacher. So wie wir heute sagen würden, ja, das kann kein großer Prediger sein, weil der arbeitet als Taxifahrer, so wie ich mal gearbeitet habe. Ja, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Im Gegenteil, wir arbeiten hart. Und Paulus verzichtete auf vieles. Entbehrungen ist hier das Thema. Zeltmacher war kein einfacher Job. Es war harte Arbeit. Leder musste zugeschnitten werden. Er arbeitete meistens bei Nacht. Das sehen wir dann auch noch im 1. Korinther 9, um dann tagsüber Zeit zu haben, um das Evangelium zu verkündigen. Er hätte das Recht gehabt, von den Korinthern Unterstützung zu haben, das sagt er auch, aber hat darauf verzichtet, weil er wusste, dass es dann Probleme geben könnte. Paulus hat verzichtet. Er verzichtet auf vieles, die Bereitschaft zu Entbehrungen, das ist das Prinzip. Nun, die Frage ist, wie sieht es bei dir aus? Worauf verzichtest du? Welche Entbehrungen nimmst du in Kauf, um Christus zu dienen? Prüf dich mal selber. Vielleicht ist es die Nähe zur Familie, weil sie ungläubig sind. Da musst du vielleicht auch Ausgrenzung und Spott ertragen. Oder vielleicht ist es die schöne Wohnung oder das Häuschen, das du dir immer gewünscht hast. Und jetzt lebst du hier in der Platte in Ostberlin, weil du lieber näher bei einer guten Gemeinde bist. Du verzichtest auf gewisse Dinge, auf Luxus, auf Geld. Und vielleicht, um mehr in die Gemeinde geben zu können, verzichtest du auf gewisse Luxusdinge. Vielleicht verzichtest du aber auch auf Schlaf, um anderen mehr dienen zu können. Worauf verzichtest du? Welche Entbehrungen nimmst du in Kauf? Leute, wir sind die reichsten Leute auf der Welt. Und gerade in unseren Breitengraden schreien die Missionswerke und die Gemeinden, dass sie zu wenig Finanzen haben. Hier stimmt etwas nicht. Das ist einfach, das stimmt etwas nicht. Aber wir jammern rum, wenn wir nicht gerade den Job haben, den wir wollen, oder dass der Chef nicht so nett ist. Welche Entbehrungen nimmst du aufgrund? Welche Strapazen nimmst du auf dich, um Christus nachzufolgen? Das ist die Frage. Wie viel bin ich bereit zu verzichten, um des Dienstes am Herrn und den Geschwistern willen? Oder der Evangelisation? Das ist die Frage. Paulus war offenbar bereit, Hunger, Durst, Blöße, all diese Dinge auf sich zu nehmen. Wofür bin ich bereit? Wie gesagt, sitzend im Kaffee mit dem Cappuccino, sehr herausfordernd. Ein Kontrast. Drittens, wir haben die Bereitschaft zur Verachtung, wir haben die Bereitschaft zur Entbehrung und jetzt die Bereitschaft zur Feindesliebe. Und das ist genauso herausfordernd, schneidet uns genauso tief in unser Fleisch. Wenn wir, das ist Vers 12b, wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Wow, das ist eine Sprache hier. Jesus sagte, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Liebe zu den Feinden ist etwas, was unserem menschlichen Stolz und unserer menschlichen Intuition völlig gegen den Strich geht. Also hier braucht ihr den Heiligen Geist, sonst könnt ihr das nicht machen. Könnt so nicht leben. Es demütigt uns. Es macht uns verletzbar. Ja, wir sagen dann, ja, aber wenn ich so lebe, Herr, dann wird mich jeder ausnutzen. Ich werde zum Fußabtreter aller werden, wenn das so weitergeht. Ja, eben, so wie wir heute Morgen in Bibelstunde gehört haben, die Leute werden mein Auto zu Schrott fahren und sagen, ja, das ist ja Christ, der muss mir ja vergeben. Ja, so wird's gehen, Herr, das kann ich doch nicht machen, ich kann doch nicht so leben. Ich kann mich doch nicht so als Fußabtreter der Nation hingeben. Die Welt wird spätestens hier definitiv sagen, du bist so ein Narr. Du bist so blöd, dass du so lebst. Wie kannst du nur? Du musst doch deine Ellbogen benutzen und Karriere machen und dich selber behaupten. Und das ist die Kultur der Korinther gewesen und das ist unsere Kultur heute. Leute, das ist so herausfordernd, der Fußabtreter zu sein für andere. Vielleicht für den launischen Chef oder für irgendwas, für irgendjemanden. Die Welt wird denken, ihr seid verrückt. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Christliches Verhalten hier, das christliche Paradox. Wir werden töricht, um weise zu sein, um das Richtige zu tun. Um das zu tun, was unser Herr und Meister getan hat. Entgegen jeglicher menschlichen Weisheit und menschlichen Intuition handeln wir. Entgegen dem, wie wir intuitiv reagieren würden. Warum? Weil Christus genau dasselbe für dich getan hat. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Er hat seine Feinde, mich und dich geliebt. Und deshalb sollen wir das auch tun. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch was? Feinde waren. Du bist ein Feind Gottes, als du ungläubig warst. Du bist nicht nur ein neutraler Mensch oder ein Atheist. Nein, du bist ein Feind Gottes. Du bist nicht ein Moslem oder ein Buddhist. Du bist ein Feind Gottes. Du hasst den wahren Gott. Du liebst ihn nicht, du willst nicht zu ihm kommen. Du unterdrückst die Wahrheit durch deine eigene Sünde, willst nicht glauben, hast lieber deine eigene Religion, die viel bequemer ist und einfacher ist für dich. Wo du Werke tun kannst, um dir bei Gott etwas zu verdienen. Du lehnst aber den wahren Gott ab. Und jetzt kommt Gott und sagt, okay, ich nehme diese Menschen, ich nehme ihr Herz, ich sterbe für sie, ich gebe alles für sie, damit sie mit mir versöhnt sein können. Das hat Christus mit dir und mir getan. Und deshalb auch Vers 13, wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Das Lästern hier bedeutet eigentlich verleumden, wenn wir falsch repräsentiert werden. Oh, wie oft geschieht das, dass wir Christen oder die Bibel falsch repräsentiert werden von der Welt. Aber wir, was tun wir? Wir spenden Trost. Nun wörtlich hier müsste man sagen, wir geben einen demütigen Appell, weil das Wort hier ist nicht unbedingt trösten, sondern es ist Parakaleo, eigentlich eine Form, das heißt eigentlich ermahnen im Normalfall. Aber hier geht es darum, wir geben einen demütigen Appell, das Evangelium trotzdem anzunehmen. Also selbst wenn wir verleumdet werden, selbst wenn die Leute uns fertig machen verbal, dann geben wir einen demütigen Appell und sagen, bitte Herr, schenk, dass dieser Mann, diese kostbare Seele dein Evangelium annehmen kann. Betest du so für die Leute, die dich so schlimm behandeln, die dich vielleicht verspottet, verletzt, gedemütigt haben, in der Öffentlichkeit vielleicht sogar. Es ist schwierig. Wenn wir gelästert werden, ermahnen wir demütig, das Evangelium doch anzunehmen. Wir lästern nicht in derselben Weise zurück, wie wir es intuitiv tun würden. Und für ein solches Verhalten hat die Welt nicht viel übrig. Die werden nicht viel übrig. Die werden uns eben, wie gesagt, zum Narren. Und deshalb heißt es hier, wir sind was geworden? Hey, lest richtig, Kehricht der Welt. Abschauen aller bis jetzt. Das sagt Paulus, der große Apostel. Warum sollten wir denken, sollte es uns besser gehen? Warum sollte die Welt mehr Respekt für uns haben als für den Apostel Paulus oder Petrus oder die anderen Apostel? Kehricht, ein zusammengesetztes Wort. Drumherum gereinigt. Es beschreibt ein dreckiges Geschirr, das unten noch so eine verhärtete Schicht Dreck hat, die man dann so runterkratzt. Ja, das ist so ein Abkratzabfall. Und das andere Wort ist ähnlich. Peripsema, auch herum und abscheuern. Also, der letzte abgescheuerte, abgekratzte Dreck sind wir, sagt Paulus hier. Wow. Ich denke, wow. Dafür hält uns die Welt. Der letzte Dreck sind die Christen. Und deshalb kann man sie auch töten. Ist völlig wurscht. Ist egal. Und so weit wird es auch kommen, hier bei uns. Und das ist auch in vielen Teilen der Welt bereits der Fall. Christen werden getötet. Es war auch im Rom der Fall, im alten Rom. Die Christen wurden in die Arena geführt und wurden da von Tieren gefressen. Wir sind der Kehricht, der Abfall der Welt. Und wir werden auch so behandelt werden. Wir werden auch so angefeindet werden. Und dies darf dich und mich nicht verwundern. Darf uns nicht wundern. Petrus schreibt den Gläubigen in seinem Brief, sagt, was verwundert ihr euch über die Feuerprobe, die unter euch geschieht jetzt? Was verwundert? Ihr solltet euch eher verwundern, wenn es euch zu gut geht. Und das ist die Herausforderung, die Paulus hier auch an die Korinther heranträgt. Er sagt, irgendwas stimmt mit euch nicht. Ihr seid angepasst, ihr seid weltlich, weil es geht euch zu gut. Ihr erlebt zu wenig Widerstand, ihr erlebt zu wenig Entbehrungen, ihr erlebt zu wenig Leiden. Ihr müsst zu wenig eure Feinde lieben. Ihr versucht lieber, von euren Feinden allen akzeptiert zu werden, von den falschen Philosophen. Und wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Liebst du deine Feinde? Tust du wohl denen, die dich hassen oder verspotten? Betest du für deinen tyrannischen Chef oder deinen unerträglichen Arbeitskollegen oder den Verkäufer, der dich betrogen hat? Ja? Das ist nicht einfach. Manchmal können wir nicht mal unseren Geschwistern vergeben. Manchmal nerven uns sogar die. Können wir die auch? Aber wenn wir sogar unsere Feinde lieben sollen, was sollen wir denn mit unseren Geschwistern in der Gemeinde machen? Genau dasselbe. Und das heißt nicht, dass wir uns dann übers Ohr hauen lassen oder irgendwie nicht, einfach dumm werden. Aber wenn das geschieht, wenn wir das nicht gemerkt haben, sollen wir vergeben, sollen wir die Feinde lieben. Wie können wir das überhaupt tun? Wie kommen wir überhaupt dahin, dass wir tatsächlich Feinde lieben können, weil es doch so unserer eigenen Natur so völlig widerspricht? Nun, wir müssen, ihr müsst, und ich habe das schon erwähnt, über das Kreuz Christi nachdenken. Lange und intensiv sich bewusst machen, was Christus für mich getan hat. Ich war sein größter Feind. Ich habe ihn gehasst. Mit meiner Sünde, mit meinem ganzen Dreck, den ich produziert habe, bin ich der Feind Gottes. Und er hat mich geliebt, so wie ich war. Hat er mich genommen und verändert. Und tut es immer noch. Und er liebt mich immer noch, trotz meiner Sünde. Ich bin ja nicht vollkommen. Es geht ja weiter. Und wer bin ich jetzt, dass ich mich über einen anderen stelle und ihn hasse und verurteile? Wir waren es nicht wert. Es gab nichts Liebenswertes an uns. Gott hat uns nicht erwählt, weil wir so tolle Typen sind. Gott hat nicht gedacht, ja, der Pascal, der kann diese Dinge so gut machen und so, und ja, Musik machen, den muss ich haben in meiner Nein, absolut nicht. Braucht er nicht. Gott braucht niemanden von uns. Niemand. Aber er hat in seiner Liebe, hat er uns als seine Feinde geliebt. Und er ist trotzdem für dich und für mich gestorben. Und genau das sollen wir jetzt tun. Genau dazu sind wir berufen, als Christen zu sterben. Deshalb, das Kreuz ist ein Tötungsinstrument. Damit tötet man Menschen. Das ist uns oft nicht so bewusst. Wir tragen das als Modeschmuck, ein Kreuz um den Hals. Stellt euch mal vor, ihr würdet hier einen elektrischen Stuhl um den Hals tragen. Ja, das ist ein Tötungs-, ein Exekutionsinstrument, das Kreuz. Ja, das ist uns oft durch unsere christliche Kultur eben nicht mehr so bewusst, was das eigentlich, dieses Symbol, wenn Paulus von dem Gekreuzigten spricht, wenn er sagt, die Botschaft des Kreuzes, was das für ein Riesenanstoß war. Nur die dreckigsten, nur die schlimmsten, nur die abscheulichsten Kriminellen würden gekreuzigt werden. Und jetzt willst du uns erzählen, Christus, der Messias der Welt, ist der Gekreuzigte? Ah, das tut richtig weh. in den Ohren der Griechen und der Juden. Und deshalb ist es eine Torheit für die, die verloren gehen. Und deshalb werden wir zu Narren, wenn wir daran glauben. Das könnt ihr sowas glauben. So ein Unsinn. Und Christus ruft dich und mich in seine Nachfolge. Komm und folge mir nach. Komm und tue ebenso, wie Paulus auch sagt, werdet meine Nachahmer. Nun, gemäß der christlichen Tradition, das ist jetzt nicht gemäß der Bibel, sondern gemäß der christlichen Tradition, und das ist deshalb nicht hundertprozentig gesichert, aber vieles scheint geschichtlich doch gut belegbar zu sein, sind alle Apostel und ihre Mitarbeiter verfolgt, gehasst und die meisten getötet worden. Das muss uns mal einsinken erstmal. Muss mal darüber nachdenken. Vor allem, wenn ich dann in meinem Alltag denke, worüber ich mich aufrege, worüber ich manchmal jammere, und dann sage ich, okay, die meisten Apostel, von denen ich lese, inklusive Paulus, waren bereits verfolgt, gehasst, haben Entbehrungen auf sich genommen, und zwar wirklich richtige Entbehrungen. Nicht nur keinen Fernseher zu haben zu Hause, das ist keine Entbehrung, okay, sondern wirklich, wirklich Entbehrung, Hunger, Durst, Blöße, und wurden getötet. Matthäus wurde mit dem Schwert erschlagen. Markus wurde getötet, nachdem er durch eine Stadt geschleift wurde. Lukas wurde erhängt. Johannes in einen Kessel voll kochendem Öl geworfen. Er soll das aber durch ein Wunder überlebt haben und dann nach Patmos verbannt worden sein. Petrus wurde kopfüber nach unten in Rom gekreuzigt. Jakobus, der Bruder des Johannes, wurde mit dem Schwert getötet. Das finden wir in Apostelgeschichte 12. Jakobus, der Halbbruder Jesu, soll von der Zinne des Tempels gestürzt und dann noch zu Tode geprügelt worden sein. Bartholomäus soll lebendig gehäutet worden sein. Andreas gekreuzigt. Er habe aber noch gepredigt, bis er am Kreuz starb. Und das war übrigens ein X-förmiges Kreuz. Deshalb haben wir heute auch das Andreas-Kreuz. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Thomas mit einer Lanze durchstochen. Judas erschossen mit Pfeilen. Matthias zuerst gesteinigt, dann geköpft. Barnabas auch gesteinigt, Paulus geköpft in Rom unter Nero. Was tust du? Wo sind wir? Wo bin ich? Wo leide ich? Wo leide ich Entbehrung? Stell dir diese Frage mal. Das ist sehr herausfordernd. Wo ertrage ich Spott? Wo liebe ich meinen Feind? Wo tue ich diese Dinge in meinem Leben? Und ich weiß, dass das beschämend ist. Jemand sagt vielleicht, ja, wir müssen jetzt nur ein schlechtes Gewissen machen. Ja, klar. Will ich. Das ist mein Job als Prediger, dass wir uns alle ein schlechtes Gewissen machen, damit wir hoffentlich zurückgetrieben werden ins Wort, zu mehr Nachfolge, zu mehr Konsequenz, zu mehr Motivation, damit wir erkennen, erstens mal, wie dankbar wir sein können, dass wir das bis jetzt noch nicht erlebt haben. Wie zufrieden eigentlich jeder von uns sein sollte im Alltag, dass all diese Dinge noch nicht, dass Gott uns das noch nicht zugemutet hat, dass wir so leiden müssen für ihn. Dass wir das noch nicht, aber dann muss ich mir auch fragen, bin ich wirklich konsequent? Ist es der Grund, warum ich nicht leide? Weil ich vielleicht nicht konsequent nachfolge. Vielleicht nicht klares Zeugnis bin. Vielleicht nicht klar genug predige. Dass die Leute nicht wütend werden und noch mit Steinen nach mir schmeißen. Warum? Was ist der Grund? Weil bei den Aposteln war es ziemlich eindeutig. Wir sehen das in der Schrift. Wir hören das dann auch von der christlichen Tradition. Lasst uns hier vielleicht etwas beschämt. Wir suchen uns selber zu prüfen, Buße zu tun und mehr Bereitschaft zum Leiden zu haben. Mehr Bereitschaft zur Entbehrung, zu Spott und Feindesliebe. Wo in meinem Leben kann ich mehr Bereitschaft zeigen zu leiden? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Wo wir uns selber, jeder sich selbst, kein Fingerzeig, nichts, geht nicht darum. Jeder soll sich selbst prüfen und jeder soll prüfen, ob er tatsächlich als Narr um Christi willen lebt in dieser Welt. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind beschämt, wenn wir diese Dinge lesen. Was deine Lehre, was du gesagt hast über die Nachfolger, über deine Nachfolger und auch was Paulus beschreibt, und nicht nur hier im Korintherbrief, auch an anderen Stellen. Welche Leiden, welche Entbehrungen, welche Schwierigkeiten, welcher Spott, welche Anfeindung deine Missionare, deine Knechte auf sich genommen haben. Und wie Paulus hier die Korinther kritisiert, dass es ihnen eigentlich zu gut geht, dass irgendwas nicht stimmt, dass sie nicht konsequent genug sind. Und wir uns da auch hinterfragen müssen. Herr, hilf du uns, unsere Herzen zu prüfen. Hilf du uns zu sehen, wo wir nicht konsequent genug nachfolgen. Wo wir vielleicht mehr tun könnten, wo wir bereit sein könnten, mehr zu entbehren, auf mehr zu verzichten, um deines Reiches willen. Weil wir eben tatsächlich nach einem besseren Reich Ausschau halten, nämlich nach dem zukünftigen. Und uns nicht hier auf dieser Welt gemütlich und bequem einrichten wollen. Herr, bitte bewahre uns vor dieser Lauheit, die du auch an den Laodizeern kritisierst in der Offenbarung. Dass wir eine laue Gemeinde sind, die eben denkt von sich, ich bin reich, ich brauche nichts. Bitte bewahre uns davor, Herr, dass du uns nicht ausspeien musst aus deinem Mund, sondern dass wir konsequente Nachfolger sind und unser Möglichstes tun, um dir die Ehre zu geben in allem in unserem Leben. Dass wir bereit sind, verspottet zu sein, dass wir bereit sind, Entbehrungen entgegenzunehmen, die wir vielleicht denken, wir verdienen es nicht, aber wir verdienen nur die Hölle, wir verdienen nichts anderes, Herr. Wir sind nur Werkzeuge in deiner Hand. Tue du mit uns, wie es dir gefällt. Wir danken dir für dein Wort, danke dir für deine Ermahnung, für deine Güte in unserem Leben. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.